Preis dem Herrn. Lass uns Platz nehmen. Die Macht, die uns erlöst. Und wir sprechen heute von der Erlösung. Von der Erlösung, von dem Tod, vom Teufel, von der Sünde. Ja, wir sind erlöste Menschen. Und Kinder Gottes sollen sich freuen. Herbei, ihr Gläubigen. Wir haben schon Weihnachtslieder gesungen. Verstehst du? Wir freuen uns. Jesus ist gekommen. Lob und Dank. Wir machen weiter. Mein Thema heute ist Umgang mit Trauer. Wir sind mittendrin im Kampf des Lebens. Es gibt noch viele Kämpfe zu bestehen. Manche sind schon müde vom Lebenskampf, aber es spielt keine Rolle. Wir machen weiter. Jesus hat uns erlöst. Der Erlöser ist da und wir freuen uns über diesen Erlöser, Jesus Christus. Er hat uns erlöst von der Todesmacht, von den Banden des Todes. Wir erschrecken uns nicht mehr vom Tod. Der Tod ist nur der alte Diener des Hauses, der die Tür aufmacht, wenn wir Kinder nach Hause kommen. Das ist der Tod. Und ich habe schon so viel in meinem Leben mit Sterbenden und Gestorbenen zu tun gehabt, sie zu Grabe getragen. Also ich weiß, wo die Toten hingehen. Sie gehen alle zu Gott. Die kommen von Gott und sie gehen zu Gott. So, preis dem Herrn. Der Monat November ist der Totenmonat. Da geht es zum Sterben, da geht es zum Totensonntag, dann ja, Buß- und Bettag und alle möglichen traurigen Tage. Das Jahr geht zu Ende. Aber wir machen weiter. Umgang mit dem Tod. Was ist das? Wie geht das? So, wir müssen über Dornen und Disteln gehen. Und der Herr, als die Menschen aus dem Paradies vertrieben hat, hat den Menschen gesagt, und jetzt werdet ihr sterblich sein. Alle Menschen müssen sterben, ob sie wollen oder nicht. Ob sie gesündigt haben oder nicht. Auch die Heiligen müssen sterben. Und in der Bibel heißt es sogar, die Heiligen haben abgenommen. Also Umgang mit Trauer, das ist mein Thema. Das Leben besteht aus Gewinn und Verlust, aus Sieg und Niederlage. Wir alle müssen ja einen lieben Menschen mal gehen lassen. Wir werden bedrückt, wir haben Kummer, wir haben Elend, wir haben Enttäuschung. Wir haben, ja, manchmal fühlt man so Leere. Ja, die Kinder gehen aus dem Haus, auch das bewirkt Trauer, wenn die Kinder aus dem Haus gehen, wenn sie dann ihre eigenen Wege gehen, ihre eigene Familie gründen, wenn sie dann keine Zeit mehr für die Eltern haben, auch sowas ist, was einen traurig macht. Ja, wir machen alle Krisen durch, vor allem wenn heutzutage gibt es so viele Geschiedene, wenn sie dann die Scheidung haben, dann sind sie wieder allein auf sich selbst gestellt und nach der Trennung beginnt auch eine Zeit der Trauer. Viele Menschen gehen durch Tiefen. So, in der Heiligen Schrift heißt es, wir sollen unsere Hütte nicht im Tal bauen, in der Niederung. Wir sollen überhaupt nicht in der Niederung bauen. Wir sollen nicht so, wie der dumme Mann macht, verstehst du, baut sein Haus auf Sand da irgendwo, wo schön, bequem und leicht und einfach ist. Wir sollen ein festes Fundament haben, auch für unser geistliches Leben. Umgang mit dem Tod, das ist mein Thema. Den Menschen wird die Trauer nicht erspart. Immer wieder erleben wir, dass wir Abschied nehmen müssen, dass wir weitergehen müssen und das Leben geht weiter. Du musst von der Kindheit Abschied nehmen, von der Jugend Abschied nehmen, vom Leben insgesamt Abschied nehmen. Wir müssen loslassen und loslassen und loslassen. Und das ist ja die Summe des Lebens. Ich halte nichts von diesen frommen Menschen, die dann immer wieder sagen, der Herr macht es, also mach dir keine Gedanken. Ich mache mir schon viele Gedanken über Leben und über Tod und über Kommen und Gehen. Du wirst enttäuscht werden, wenn du nur verdrängst, ach, der Herr macht es schon, der Herr macht es schon. Nein, der Herr macht es nichts. Ich predige euch in den letzten Tagen, versucht einfach weiterzusagen und weiterzugeben. Weißt du, der Teufel versucht uns einfach fromm einzureden, es geht alles so, der Herr macht es, der Herr wirkt es. Nein, ich muss was machen. Gott hat mich in diese Welt gesetzt, hat mir Gebote und gegeben, Regeln gegeben, hat uns gesagt in seinem Wort, wie es weitergeht, was wir zu tun und zu lassen haben. Und dann als das Nächste, ich muss meinen Teil beitragen. Ohne mich läuft es in dieser Welt, in meiner Umgebung, da wo ich lebe, überhaupt nichts. Das möchte ich nur klargestellt haben. Gott hat die Gesetze geregelt und Gott hat gesagt, guck mal, nimm die Steine und baue dir ein Haus. Gott hat gesagt, nimm Getreide, mahl das Korn und back dir einen Kuchen. Gott hat uns gezeigt, wie man es macht. Er hat uns die Rezepte gegeben und wir müssen jetzt nach unseren Rezepten weiter wursteln und weiterarbeiten. Viele Christen durch diese frommen Phrasen, der Herr macht es, der Herr macht es, der Herr backt dir kein Brot, der Herr macht dir keine Steine, der Herr baut dir kein Haus, der Herr baut dir kein Auto. Das musst du selber machen. Ich will nur etwas sagen, damit du es verstehst, wie funktioniert Gott. Gott hat 6 Tage gearbeitet und er war sehr fleißig und am 7. Tag hat er sich schlafen gelegt. Gott macht seit dem 7. Tag der Schöpfung überhaupt nichts. Gott ruht bis jetzt. Manche Leute sind da fromm und sagen, ja, Gott hat das und das und jenes gemacht. Nein, er macht gar nichts. Er hat dir und mir die Welt überlassen. Mach du das, Johannes. Mach du das. Und deshalb auch, du bist hier gefordert. Und deshalb, wir müssen auch Trauer bewältigen. Einem wird nichts geschenkt. Und wir können nicht uns einfach gehen lassen, jetzt heulen wir, jetzt mache ich nichts mehr, das Leben hat gar keinen Sinn. Nein, wir sollen dem Leben Sinn geben. Wir sollen etwas unternehmen. Ja, verstehe die Zeit. Und Gott ruhte am siebten Tag, hat alles geschaffen, alles geregelt, alles perfekt gemacht. Und jetzt bist du dran. Du musst selber kochen. Gott wird dir kein Essen servieren. Ja, du musst Geld verdienen, damit du was bezahlen kannst. Seine Gesetze gelten im gesamten Universum. Er hat sie installiert und alles ist wunderbar eingerichtet. Wenn ich die Bibel lese, du hast alles wunderbar, herrlich, fantastisch, großartig gemacht. Und dann hat er gesegnet. Und Gott segnet den ersten Tag, den zweiten Tag, den dritten Tag, den fünften Tag, den sechsten Tag. Und er segnet die Menschen. Und wir sind alle gesegnet. Wir brauchen keinen zusätzlichen Segen. Bitte erschreckt nicht, was ich sage. Manche Leute wollen, Herr segne mich. Nein, gebrauche dein Leben im Segen. Fang an, das zu tun, was Gott gesegnet hat. In Römer Kapitel 1, Vers 20, da heißt es hier, denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft der Gottheit und so weiter, ist schon seit der Schöpfung der Welt zu erkennen. Du kannst die Kraft Gottes erkennen in der Schöpfung, wenn die Kraft Gottes richtig an. Diese Gravitationskräfte, die Geisteskräfte, proklamiere die Worte Gottes, rede positiv und du wirst sehen, du wirst Positives ernten. Die Bibel sagt, was der Mensch sät, das wird er ernten. Und Gott sagt, es wird nicht aufhören, mein Gesetz wird nicht aufhören, solange die Erde besteht. Es wird Tag und Nacht geben, Saat und Ernte geben, es wird Winter und Sommer geben, es wird alles geben. Und da können die Menschen beten, die können CO2-Steuern aufnehmen, das Klima wird nicht anders. Es geht, wie Gott es angeordnet hat. Auch so wie die Planeten harmonisieren. Und hier heißt es, sei der Schöpfung, werden die Werke Gottes wahrgenommen, ersehen von seinen Werken und so weiter, so dass ich keine Entschuldigung kann, ich habe Gott nicht gekannt, ich habe Gott nicht erlebt. Du erlebst jeden Tag, wenn du morgens aufstehst. Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasset uns freuen und fröhlich sein. Da erleben wir die Herrlichkeit Gottes. Wenn wir etwas Wunderbares tun, wenn wir andere beschenken, wenn wir anderen dienen, wir erleben die Gegenwart des Herrn. Gott macht gar nichts mehr. Er lässt alles laufen, wie es läuft. Er hat den Menschen die Verantwortung gegeben. Er hat ihm Vollmacht gegeben. Er hat ihm Autorität gegeben. Mach du das. Wir wollen Schlaraffenmenschen sein. Ja, der Herr macht das alles. Ich habe eines lernen müssen in meinem Leben, der Herr macht gar nichts. Und deshalb sind so viele Christen erschüttert. Ich habe gedacht, der Herr wird mir helfen, der Herr wird mir beistehen, der Herr wird mich trösten. Nein, ich muss mich selber trösten, ich muss selbst das Wort Gottes lesen, ich muss selbst die Bibel ernst nehmen, ich muss sagen, Herr, red zu mir, dass ich dich erkenne. Gott macht gar nichts. Geboren werden und sterben, das hat Gott festgelegt, das läuft automatisch. Alles hat seine Zeit, eine von Gott bestimmte Zeit. Jugendzeit, Kindheit, Alter, Mittelalter, alles hat seine Zeit. Das Leben besteht aus Werden und Vergehen. Und ich lese meinen Text hier heute Abend aus Prediger Kapitel 3, Vers 1. Jedes Ereignis, alles auf der Welt hat seine Zeit. Gott hat es festgelegt, alles hat seine Zeit. Ja, und dann lese ich hier weiter. Geboren werden und sterben hat seine Zeit. Pflanzen und ausreißen hat seine Zeit. Töten und heilen hat seine Zeit. Niederreißen und aufbauen. Weinen und lachen. Klagen und tanzen. Steine werfen und Steine sammeln. Umarmen und loslassen. Alles hat seine Zeit. Das hat Gott festgelegt. Er hat installiert. Und das läuft dann alles automatisch. Manche kapieren das nicht. Auch im Geistlichen. Ja, die denken, der Herr macht es. Oh, lieber Heiland, bitte betet für mich, dass der Herr was tut. Nein, ja, lese ich weiter. Suchen und finden hat seine Zeit. Aufbewahren und wegwerfen hat seine Zeit. Zerreißen und zusammennähen hat seine Zeit. Schweigen und reden hat seine Zeit. Lieben und hassen hat seine Zeit. Krieg und Frieden, alles hat seine Zeit. Ja, das schnallt nicht mehr ab. Ha? Alles hat eine bestimmte Zeit, wir können daran nichts ändern. Auch wenn wir Christen sind, da wird sich nichts ändern. Manche Leute glauben, wenn sie Christen werden, sie werden nicht mehr sterben. Gewiss, geistlich passiert das. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird ewig leben. Und zwar bei Gott, in Gottes Gegenwart. Aber sterben wird auch der Fremde. Sogar der Heiland ist gestorben. Petrus ist gestorben. Paulus ist gestorben. Die ganzen Apostel sind gestorben. Wir haben freien Willen, in dieser Zeit den Rahmen, den Gott uns gibt, unser Leben zu gestalten. Wir müssen unser Leben gestalten, ob wir wollen oder nicht. Weißt du, ich muss etwas unternehmen. Ich kann nicht einfach im Bett liegen bleiben. Der Herr macht es. Ich will gegen diese fromme Phrase angehen und sagen, der Herr macht gar nichts, Geschwister. Wir müssen erlöst werden von diesen frommen Phrasen. Ich muss meinen Teil tun. Und wenn ich meinen Teil tue, wird Gott mir helfen, wird Gott mir zur Seite stehen, wird mich unterstützen, wird mich motivieren. Oh, dann lese ich in der Bibel, bekomme neue Kraft und dann mache ich erst recht weiter. Aber ich muss anfangen. Ich muss loslassen. Alles ist vergänglich. Das hat Gott so festgelegt. Viele Christen sind keine Realisten. Entschuldigung, es tut mir so leid. Und deshalb erlebe ich vor allem Anbetungsleiter großer Gemeinde, auch hier in Deutschland, Anbetungsleiter, die schmeißen den Glauben hin und erzählen, ich kann an Gott nicht mehr glauben. Die loben einen Gott, die preisen einen Gott, den es gar nicht gibt. Ja, Gott will, dass du etwas unternimmst, dass du hier sein Stellvertreter bist auf dieser Erde. Du siehst, du erntest, du kämpfst. Du siegst, du erlebst Niederlagen. Wir müssen das also tun. Und dann lese ich hier weiter. Was also hat der Mensch davon, dass er sich so abmüht? Eigentlich, ja, er lebt in einer Wirklichkeit, die gar nicht seine Wirklichkeit ist. Wir sind in einer gefallenen Welt. Viele Christen, ja, die laufen Fata Morganas nach. Der Herr macht es. Ich will hier einfach dir zeigen, du sollst deinen Trauergeist überwinden. Du sollst die Klageweiber raustreiben. Du sollst es etwas tun. Du bist hier gefordert. Und dann sagt dieser Salomo, der das entdeckt hat, beobachtet hat und gesehen hat, ich habe erkannt, was für eine schwere Last das ist, die Gott dem Menschen auferlegt hat. Und wir tragen an dieser Last und wir müssen diese Last abtragen. Unser Kreuz, manche zerbrechen unter dem Kreuz, sogar der Heiland ist unter dem Kreuz zerbrochen. Und für alles auf der Welt hat Gott schon, so steht es in diesem Prediger 3, alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. Unser Leben verläuft nach den Bestimmungen Gottes, ihr Lieben. Meine Zeit steht in den Händen Gottes. Und ich nehme aus seiner Hand meine Zeit. Jetzt bin ich junger Bursche, jetzt muss ich was lernen. Und das muss ich. Wenn ich nicht lerne, bin ich am Schluss doof. Entschuldigung. Kann ich Hilfsarbeiter oder Straßenfeger werden, aber nicht mehr. Und deshalb, ich muss lernen, als junger Bursche muss ich aufschauen nach, oder als junges Mädel muss ich nach richtigen Partnern Ausschau halten. Ich kann den nächsten um die Ecke heiraten, gewiss, aber was ist es dann? Dann wundern wir uns, wenn aus dem Glück, aus der Ehe nichts wird, dann, dass die Ehe auseinandergeht. Ich muss planen, sogar meine Kinderzahl muss ich festlegen. Ja, Familienplanung, wenn du das heute den Christen erzählst, dass wir vom Glauben her verantwortlich sind für unsere Familie, der Mann ist verantwortlich für seine Familie. Wie viele Kinder kann er ernähren? Und die Bibel spricht von diesen Köchern, die der Mann hat. 3 Köcher, 2 Köcher, 5 Köcher. Oder ja, vielleicht ist ein Gutsgrund, also Großgrundbesitzer, der könnte ganzen Verein, ganze Schafe ernähren. Das liegt immer an dem einzelnen Menschen. Wie viel kann ich Verantwortung übernehmen für meine Kinder, für meine Familie? Und wir sind verantwortlich, was aus diesem Leben wird. Und dann lese ich weiter, hier im Prediger Kapitel 3. In das Herz des Menschen hat er den Wunsch hineingelegt. Das ist, was Gott uns gegeben hat. Den Wunsch, die Sehnsucht, das Verlangen, dass wir nach dem Ewigen fragen, was hat es überhaupt Sinn? Aber der Mensch kann Gottes Werk nie voll und ganz begreifen. Er kann seine Ideale nicht verwirklichen, auch wenn er noch so fromm ist und so sozialistisch eingestellt ist. Ja, ich kann es nur sagen. Und so kann auch ich, sagt Herr Salomo hier, so kam ich zu dem Schluss, dass es für den Menschen nichts Besseres gibt, als er fröhlich zu sein und das Leben zu genießen. Hör mal, fröhlich zu sein und das Leben zu genießen. Fang an, das Leben zu genießen. Bet nicht so viel, sing nicht so viel, renn nicht so viel in die Kirche. Weißt du, das muss ich vielen Leuten sagen. Vielen Frommen muss ich sagen, stopp mal, alles hat seine Grenze. Geboren werden und sterben. Ja, auch Kirchgang. Im Gottesdienst, wenn die Leute nur noch über die Bibel brüten, werden sie nichts ausbrüten. Entschuldigung. Ich bin jetzt heidnisch, kommunistisch, atheistisch wahrscheinlich. Was du von mir aus auch hältst, mir ist vollkommen wurscht. Du musst fröhlich sein. Hier steht in der Bibel. Also es gibt nichts Besseres, als fröhlich zu sein. Gutes zu tun, Menschen zu segnen, anderen zu helfen, anderen zu dienen. Das ist, was einen glücklich macht. Andere zu heilen. Und das Leben zu genießen. Genieße deine Kindheit, genieße deine Jugend, genieße dein Middle Age, genieße dein Alter. Ja, genieße. Genieße dein Rentendasein, genieße dein Witwenschaft oder Witwe, als Witwe, genieße das Leben. Ja, und wenn er zu essen und zu trinken hat und sich über die Früchte seiner Arbeit freuen kann, das ist ein Geschenk Gottes. Das steht alles in der Bibel. Und dann sagt Salomo weiter, und ich begriff, dass Gottes Werk für immer bestehen wird. Da kann es nichts ändern. Und da wird es auch nichts ändern können. Auch wenn er jetzt ruht und nichts tut. Und da heißt es hier, niemand kann etwas hinzufügen oder wegnehmen. So hat es Gott eingerichtet. damit die Menschen Ehrfurcht vor Gott haben. Und weißt du, das Größte ist Furcht Gottes. Mit der Furcht Gottes fängt alles an. Er hat alles gemacht. Alles liegt in seiner Macht. Und wenn Gott nicht segnet, wenn Gott nicht mit mir ist, wenn Gott mich nicht unterstützt, kann ich alles vergessen. Das ist alles für die Katz. Sorry, aber so ist es. Umgang mit der Trauer, auch da, das musst du selbst in deine Hände nehmen. Nichts nicht gehen lassen. Och, ich kann nicht, ich kann nicht. Nein, du willst nicht. Das ist alles, was ich dir sagen will. Nicht, dass du nicht kannst, du willst nicht. Wenn du willst, dann kommst du sogar vom Mond. Verstehst du, da ist kein Ziel unerreichbar. Auch die Trauer ist von Gott bestimmt. Alle Trauer dieser Welt ist vergänglich. Wenn etwas Negatives geschieht, wenn wir manchmal fassungslos sind, weißt du, da stehen die Leute fassungslos. Wie kann Gott das zulassen, dass Kinder Krebs bekommen, dass Kinder sterben, das und so weiter. Weißt du, nicht, dass sie erwachsen, aber die Kinder. Die Leute kommen gleich mit den Kindern, dass er mir das alles wegnehmen kann und mir alles entreißt. Wie kann Gott das alles zulassen? Viele Menschen empfinden negative Dinge in ihrem Leben als eine Strafe oder Züchtigung, sind schockiert, sind sprachlos, weil sie von der Religion falsch gelehrt worden sind. Sei nicht zu religiös, steht auch im Prediger drin. Darum wirst du krank. Warum geht es guten Menschen so schlecht? Ja, warum? Ich kann mir sagen, viele gute Menschen lassen sich gehen, die tun nichts. Besonders, weißt du, du musst gegen den Strom schwimmen, du musst gegen dein Schicksal arbeiten, gegen die Zufälle arbeiten, gegen die Unglücke arbeiten, gegen die Schwierigkeiten arbeiten. Wenn unser Schock überwunden ist, dann freuen wir uns. Ja, da freuen wir uns. Da sind wir wieder glücklich, verstehst du? Nur ein Überwinderleben wird gesegnet sein. Jesus sagt, oder das Wort Gottes sagt, wer da überwindet, der wird das alles ererben. Aber dann, wenn irgendwas passiert, die Frommen kommen dann dahin und ich möchte jetzt einige heilige Kühe schlachten, vergibt mir das. Ich will die Wahrheit sagen, damit die erlöst werden von blöden, dummen, christlichen, religiösen Gedanken. Ja, wenn etwas passiert, wer ist da schuld? Wer ist da schuld? Wer hat gesündigt? Was für ein Fluch ist das auf meinem Leben? Und dann machen wir uns selbst Vorwürfe, machen Gott Vorwürfe. Da kommen negative Gefühle in uns hoch. Wie hätte ich das verhindern können? Ach, wenn ich nur besser aufgepasst hätte, wäre das nicht passiert, wäre das nicht passiert, wäre das nicht passiert. Gewiss, es ist wichtig, die Zeit zu verstehen. Gott lässt Dinge zu, Saat und Ernte. Da kommt Regen, da kommt Sturm, da kommt Schnee, da kommt Hagel, da kommt Sonnenschein, da blasen starke Winde. Alles geht nach den ewigen Gesetzen Gottes. Und wenn du denkst, jetzt geht's wunderbar. Und ich sage dir die Wahrheit. Auch das hat Gott eingerichtet. Dass Gott den Stolzen demütigt. Plötzlich zeigt der Freund, alles ist Gnade, was wir sind. Und alles ist ein Geschenk. Das ganze Leben ist ein Geschenk. Der Wille Gottes geschieht. Im Himmel, da braucht man nicht diskutieren. Aber der Wille Gottes muss auch hier geschehen, auf dieser Erde. Und der Wille Gottes geschieht durch dich und mich. Nicht durch den Engel Gabriel und Michael und Raphael und wie diese ganzen Seraphine heißen. Nein, durch dich und mich geschieht der Wille Gottes in dieser Welt. Und wir müssen unser Schicksal selbst in die Hand nehmen. Und dann, Heiland, hilf mir, bitte steh mir bei. Dann darfst du beten. Gib mir Kraft, durchzuhalten, still zu sein, Mund zu halten. Und was heißt in der Bibel? Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich, nicht mein Kreuz, nicht das Kreuz Jesu Christi, sein Kreuz. Und jeder von uns trägt ein Kreuzchen. Ja, und er soll sich selbst verleugnen, nicht nur einfach verdrängen und wegbeten und sich an den Problemen vorbeibeten. Gott hat auf sein Gebet, als Jesus im Garten Gethsemane gebetet hat, gar nicht reagiert. Dreimal flehte, schwitzt Wasser und Blut. Ja, Herr, dein Wille geschehe, wenn es möglich ist, lass es im Kelch vorbeigehen. Da kommt nur ein Engel schnell vorbei und Jesus trinkt aus diesem Kelch und stärkt sich. Aber der Vater hat nicht vom Himmel gesprochen. Mein lieber Sohn, geh diesen Weg, das ist der Weg, den ich für dich verordnet habe. Das hat er gewusst, als er hier auf diese Erde kam. Das war der Sinn seines Lebens. Deshalb ist er geboren, dass er am Kreuz stirbt und dass es sein Leben hingibt. Und Jesus merkt, dass die Zeit ist gekommen. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir nicht die Probleme nicht wegbeten. Auch beim Heilen hat es nicht funktioniert. Und der Engel stärkt ihn und dann ist er ganz still. Steht beim Herodes, steht beim Pilatus, steht vor dem hohen Priester, lässt sich anspucken, lässt sich demütigen, lässt sich beleidigen, lässt sich eine Dornenkrone aufsitzen. Er erträgt alles ohne einen Widerspruch. Warum hast du mir das zugelassen und zugefügt? Er hat nicht gemotzt, er hat nicht gescholten, hat niemand geschimpft, niemand verdammt. Dreimal muss er ringen, bis er schließlich den Frieden Gottes hat. Und wie oft musst du ringen, bis du den Frieden hast? Vielleicht 30 Mal. Und er nimmt es an. Und das ist eine große Kunst, die Führung Gottes, den Willen Gottes, den Plan Gottes für sein Leben anzunehmen. Und jeder hat einen anderen Plan Gottes in seinem Leben. Jeder ist anders gewickelt. Ja. Und jeder muss den von Gott vorgezeichneten Weg gehen, diesen vorprogrammierten Weg. Es ist so wichtig, dass du erkennst, was ist mein vorprogrammierter Weg Gottes in meinem Leben? Für was hat er mich bestimmt? Zum Holzhacken? Zum Predigen? Zum, was weiß ich, zum Arbeiten, zum Kochen? Zum Putzen? Zu was denn? Mein Leben geht zu Ende und unser Leben geht immer irgendwann zu Ende und dann sagt Jesus, es ist vollbracht. Vater, alles, was du von mir wolltest, habe ich getan. Gott will, dass du dein Leben weiterlebst, auch jetzt im Trauer, wenn jemand gestorben ist, auch wenn andere nicht mehr da sind und andere mit dir nicht mehr mitgehen und andere mit bei dir nicht mehr mitmachen, auch wenn du vielleicht ein Ding jetzt loslassen musst und nicht mehr hast. Du kannst das manches nicht mehr. Ja, es geht weiter. Und Gott will, dass wir einfach diese Triebkraft des Heiligen Geistes in uns haben. Und zwar von Gott aus, das hat Gott uns gegeben. Wir müssen weitermachen. Ich muss mich aufrappeln. Ich muss kämpfen. Und du siehst, beim Heiland ging es auch weiter. Am dritten Tag ist er auferstanden. Weil er Gott gehorchte. Und der Geist, der Jesus aus dem Grab herausholte, dieser Geist wird auch uns eines Tages aus dem Grab herausholen. Dass die Bestimmung Gottes ist nicht, dass du im Grab verwehst und verfaulst und Würmer dich fressen. Nein, deine Bestimmung ist, dass du bei Gott bist und Gott lobst und preist, im höheren Chor singst. Halleluja, preist dem Herrn. Viele können im Alter nichts mehr anfangen, weil sie im Leben nichts angefangen haben. Das, was du siehst, das erntest du auch im Alter. Gott gab diese Gesetze, bestimmte das Menschenleben auf 120. Sei froh, dass du nicht 938 Jahre lebst, wie dieser Adam gelebt hat, oder Methusalem 960 und noch bloß ein paar Jährchen. Verstehst? Sei froh. Was würden die Menschen heute anfangen, wenn sie 968 Jahre leben würden? Liebe Zeit, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Aber versuchen wir auszumalen. Viele können mit dem Leben nichts anfangen. Der Tod eines Menschen ist Gnade. Mit 120, sei froh. Ja, aber du lebst dann bei Gott weiter, in der Hand Gottes, am Thron Gottes. Du lebst für dich und für Gott. Und jetzt will ich noch eine große Wahrheit sagen. Du lebst nicht für andere Menschen. Gott hat dich als eine Persönlichkeit geschaffen, als ein Individuum. Du lebst für Gott und für dich und sonst nichts. Unser Bruder Bruno Bese, ich hab den Mann gemocht. Er ist 94, 95 Jahre alt geworden, ein lieber Kerl. Und als seine Frau Gerda starb, steht er dann ein paar Tage später nach der Beerdigung, steht er auf, Bruder Matutis, ich möchte Zeugnis geben. Und dann steht er am Sonntagmorgen auf und will Zeugnis geben und sagt, ich danke Gott, dass meine Gerda gestorben ist. Ich wollte hochspringen, ich wollte ihn runterholen und wollte sagen, Bruno, mach keinen Unsinn. Und dann sagt er, Bruder Matutis, ich bin aber Gott dankbar, dass meine Gerda gestorben ist. Jetzt kann ich aufstehen, wann ich will. Jetzt kann ich schlafen gehen, wann ich will. Jetzt kann ich essen, was ich will. Jetzt kann ich, ja, der war so süßer, verstehst du, der mochte, als er dann für 94. Geburtstag, ich wusste nicht, was dem Mann schenken soll. Er ging sogar mit 94 auf die Straße und hat sogar noch Traktate verteilt, bis jemand ihn angefahren hat. Das war unser Bruno. Und wusste nicht, was ich schenken sollte, diesem guten Mann. Dann bin ich in meinem Laden da vor ihm, er wohnte damals noch in SO 36 im Kreuzberg, und dann gehe ich zu diesem Türkenladen rein und da sitzt so ein alter Mann, genauso wie der Bruno, und sagt, was würdest du einem alten Menschen so wie dir schenken, was würde dir gefallen? Dann zeigt er, oben auf dem Schrank in seinem Laden gibt es Mohrenköpfe, und dann kaufe ich hier ein ganzes Paket und bringe es ihm. Ah, ich darf Süße essen. Meine Gerda hätte es mir verboten. Die kochte vegetarisch. Ich kenne sie. Verstehst? Und er wollte auch mal was Süßes essen. Meine Gerda, die ist jetzt beim Heiland, die guckt runter, wie ich jetzt hier meine Küsschen esse und genieße. Ja, das, was er vorher nicht machen konnte. So, und weißt du, und du kannst Gott danken. Verstehst du, es klingt sogar lieblos vielleicht, dass er da vorne steht und sagt, ich danke, dass meine Gerda heimgegangen ist. Die waren ein Herz und eine Seele, die hat gesungen und der hat dann auf der Straße gepredigt. Er hat Gott gedient, so gut er konnte. Löse dich innerlich. Und es ist so wichtig, wenn du nicht löst, dann werden sie Menschen plötzlich weggerissen. Aber er wusste, meine Gerda ist beim Heiland. Ist sie beim Heiland? Und er trauerte nicht. Im Gegenteil, er war noch fröhlich. Er war noch fröhlich. Löse dich. Ja, und wenn Gott dich gelöst hat, und versuch nicht irgendwie wieder das Problem in dein Leben zu bringen. Viele leben ein Phantomleben. Sie sind im Geist noch nicht erlöst, noch nicht befreit von einer Person. Ich kenne Leute, ja, in Stuttgart hatte ich in der Gemeinde eine verrückte Frau. Es gibt verrückte Frauen und manchmal drehen Frauen durch, emotionell. Und es war schon lange nach dem Krieg, nach dem Weltkrieg, dem letzten Weltkrieg. Und die Gemeinde war vollgesetzt, die war voll besetzt und da war gerade bei ihr noch ein Platz frei. Und sie hat eine dumme Angewohnheit gehabt, immer einen Platz an ihrer Seite freizusetzen. Denn sie hat irgendwo eine Verheißung von Gott angeblich bekommen. Ich glaube nicht an diese Verheißungen, aber sie hat es geglaubt. Und ja, mein Mann wird aus der Kriegsgefangenschaft zurückkommen und das war schon 30, 40 Jahre nach dem Krieg. Verstehst du? Ja, wenn er, und so weiter. Und ich muss immer Platz freisetzen, der kommt nach Hause und dann kommt bestimmt in der Gemeinde, Gott hat mir gezeigt, er wird ihn zurückbringen. Nein, ich habe gesagt, Schwester, das ist verrückt, das ist Wahnsinn, was du treibst. Und manche sind psychisch krank und die erlauben dann, dass Dinge passieren in der Umgebung, dass sich andere lächerlich und lustig machen und sagen, ist das der Glaube, nur 40 Jahre nach dem Weltkrieg, dass noch jemand zurückkommt aus der russischen Kriegsgefangenschaft, der hätte ja gesucht schon vorher, wenn er dich so geliebt hätte. Ich muss der Frau helfen, aber die war nicht zu helfen, weil sie sich so verbohrt hat. Mein Mann wird zurückkommen. Sie sind innerlich nicht frei gewesen. Ich habe mit diesen Dingen zu tun gehabt. Deshalb predige ich mit Freimut einfach. Leute, lasst euch von diesem Trauergeist erlösen. Legt den Mann in die Hände Gottes, habe ich gesagt. Befehl dem Herrn und wenn der Herr will, wird er schon zurückkommen und dich finden. Aber der will wahrscheinlich auch gar nicht. Vielleicht hat er schon eine andere Frau irgendwo geheiratet. Alles passiert, was nach dem Krieg alles so passiert ist. Gestalte dein eigenes Leben. Wir haben ja in der Bibel gelesen. Genieße das Leben, verstehst du? Wie viel Heiratsangebote hat diese Frau gehabt, diese liebe Schwester? Ich habe ja 10 Jahre lang sie in der Gemeinde gehabt. Weißt du, viele, viele Möglichkeiten, aber sie hat diese Möglichkeit nicht genutzt. Mein Mann wird zurückkommen. Gott hat zu Paulus gesagt, lasst ihr meiner Gnade genügen. Er war auch so ein Frommer. Jeder Mensch trauert auf seine Art. Jede Person verarbeitet auch Trauer ganz anders. Und man soll sich helfen lassen, wenn jemand wirklich im Tiefpunkt ist. Und wir kommen alle irgendwo mal zu einem Tiefpunkt. Wir sollen uns einander helfen, einander ermutigen. Und ein Amt, was ich als Prediger habe, ich soll die Menschen ermutigen. Gib dich nicht auf. Lass dich nicht gehen. Die einen weinen. Die anderen brauchen Berührung. Dass man die Hand auflegt und sagt, guck, es geht weiter. Bruder, gib dich nicht auf. Was die Leute nicht brauchen, ist richten. Ich denke nur, die Hälfte oder 30 Kapitel des Hiobsbuchs müssten nicht in der Bibel drinstehen. Seine Freunde, diese scheinheiligen 3 Freunde kommen zu Hiob und sagen, Hiob, du glaubst nicht richtig, darum ist das bei dir passiert, du bist Gott nicht treu und was weiß ich alles. Die Freunde erzählen dem nur, dass er schlechtes Gewissen hat. Weißt du, Gott will nicht, dass du ein schlechtes Gewissen hast, sondern dass du fröhlich deine Straße ziehst. Ja, du glaubst nicht richtig, du liest die Bibel nicht richtig, du verstehst Gottes Wort nicht richtig. Verfall nicht in Lethargie, in Desinteresse, in Gleichgültigkeit. Fürchte dich nicht. In der Bibel heißt es, fürchte dich nicht, das Leben geht weiter. Und deshalb ist es so wichtig, du lebst für Gott und du lebst für dich und sonst für nichts. Das ist hart, was ich sage. Manche verstehen es nicht. Und viele, die das nicht verstehen, die flüchten dann zu Alkohol, zu Drogen und werden süchtig und so weiter. Löse dich von deinen Erinnerungen. Ich weiß, schöne Erinnerungen sind was Schönes. Denk an deine schönen Sonnenstunden. Mach das wie bei einer Sonnenuhr. Zähl nur die Sonnenstunden. Das war eine gute Zeit. Aber traure nicht. Sei nicht depressiv, sei nicht schwermütig. Nimm alles aus der Hand Gottes. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Mach weiter dein Leben, gestalte dein Leben, überwinde deine inneren Blockaden, schau nach vorne und lebe heute, nicht gestern und vorgestern und noch aus den Kriegsjahren, verstehst du? Wir sind jetzt mittlerweile schon so weit. Aber ich kenne Leute, die sitzen da vor den Bildern, zünden schon 30 Jahre nach dem Krieg immer eine Kerze an und denken an den lieben Opa oder an den jungen Burschen, es ist klar, dass wir traurig sind. Aber Wenn wir die Dinge nicht richtig Gott abgeben, wir werden noch in der Ewigkeit trauern. Leg alles in Gottes Hände und sag, ich befehle meinen Mann, meine Frau, meine Kinder, mein Jungen, der im Krieg irgendwo gefallen ist, in Gottes Hände und ich werde ihn im Himmel wiedersehen. Manche Leute sind traurig. Leute, die abgetrieben haben, zum Beispiel manche Frauen, die abgetrieben haben, ich spreche jetzt nur aus der Seelsorge, pauschal, und ich denke nur an eine bestimmte Frau, die zu mir mal in der Seelsorge kam. Er hat gesagt, beruhige dich. Aber sagt, ich, wenn ich jemals immer so einen Jungen in diesem Alter auf der Straße sehe, dann denke ich immer, das könnte mein Junge sein. Und beobachte ich ständig und versucht, wie diese Kinder da wachsen und so weiter, das könnte mein Junge sein. Er hat gesagt, Schwester, wir machen jetzt etwas. Nimm deinen Jungen, wie der geboren wurde oder gar nicht geboren wurde, gar nicht geboren sollte. Du hast es abgetrieben, du bist eine Mörderin, das ist so. Wir sollen nicht töten, das steht in der Bibel. Aber Gott ist so groß, dass er uns die Schuld vergibt und heilt alle unsere Gebrechen. Auch das, dass du traurig bist, ist ein Gebrechen. Ja. Und dann habe ich gesagt, guck mal, dann habe ich den Hiob gelesen. Der Hiob ist selber mit seinem Problem klargekommen. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei befohlen oder gelobt und gepriesen. Und dann habe ich gesagt, ich nahm sie die Schwester so in der Hand, ich sagte, lieber Gott, nimm die Schwester, nimm das Embryo, das jetzt abgetrieben worden ist. Oh, sie hat keinen Frieden, sie hat keine Ruhe darüber. Nimm es in deine Hand. Oh, dass die Traurigkeit weicht. Und lieber Heiland, gib mir eine Vision jetzt. Und dann bekomme ich eine Vision. Und dann sagt er, das sehe ich. Und weißt du, was sie sieht? Dass der Junge im Himmel ist und dass er schon so groß ist wie der Junge da auf der Straße, wo sie doch gedacht hat, das könnte mein Junge sein, der ist im Himmel und der wartet auf mich. Und genau das ist es, Schwester. Dein Bub wartet auf dich. Dort, dieser abgetriebene Junge, der nicht geboren werden konnte, der wartet und er freut sich jetzt auf dich. Und der vergibt dich. Was glaubst du, was dem Jungen alles erspart geblieben ist? Gott hat mich so inspiriert bei dieser Schwester mit dem Gebet, wo sie mit der Abtreibung nicht klargekommen ist. Und dann hat sie angefangen zu lachen. Also so ein Lachen habe ich schon lange nicht mehr gesehen, wo die Frau anfing zu lachen und sagt, oh, ich freue mich, mein Junge ist beim Heiland. Und von der Stunde, als sie wusste, dass ihr Junge beim Heiland ist, ist die Depression vergangen, die Traurigkeit vergangen, die Trübsal vergangen. Die wollte nicht mehr leben, die hat sich nicht mehr gepflegt, nichts mehr. Die Frau wurde wie verwandelt, als sie gewusst hat, mein Junge ist beim Heiland. Ob das Junge war oder Mädchen war, das war dahingestellt. Aber sie wusste, ihr Kind ist beim Heiland. Und Geschwister, wir dürfen wissen, und ganz besonders, liebe Schwestern, wenn ihr abgetrieben habt, ihr dürft wissen, eure Kinder sind beim Heiland, sie sind nicht beim Teufel. Sie sind nicht im Mülleimer. Und sie sind nicht von der Pharmaindustrie verarbeitet. Sie sind beim Heiland, Lob und Dank. Und die erwarten euch. Ist das nicht liebevoll? Jesus starb für unsere Sünden, auch für die Sünde der Abtreibung. Wenn du das begreifst und das verstehst, dann wirst du so viel verstehen in deinem Leben. Schau nach vorne. Schau nicht zurück. Schau nicht, was in deinem Leben passiert ist. Schau nicht zurück, was für Mist du gebaut hast. Höre meine Predigten. Und hier bekommst du neue Impulse. Vielleicht fängst du auch so zu lachen wie die liebe Schwester. Und die hat sich so gefreut, fiel mir um den Hals und küsste mich ab, dass ich ihr zeigen konnte, es ist wieder gut. Der Herr macht alles wieder gut in unserem Leben. Lob und Dank. Wir müssen nur ihm die Sache anbefehlen. Das ist Gottes Gesetz. Jesus muss ja sogar seinen eigenen Geist in des Vaters Hände legen. Und wenn du merkst, bei dir geht es auch bald aus, das Licht, und es ist Silberstreifen reißt, dann musst du nur sagen, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und dann kannst du gute Nacht sagen. Und dann wachst du morgen auf beim Heiland. Ja. Höre meine Predigten. Höre. Ich erzähle, was ich durchgemacht habe. Ich versuche zu berichten, was ich alles durchlebt habe, wie Gott mir geholfen hat. Weißt du, die Predigten, die ich verkündige, die sind frohe Nachrichten, gute Nachrichten, gute Botschaft. Und wenn du die Bibel liest, ich möchte vielleicht bist du bedrückt, vielleicht bist du in der Tiefe. Lies nicht. Lies den letzten Kapitel, den ersten Kapitel von Hiob und lies den letzten Kapitel von Hiob. Lies nicht das Ganze, was die da Leute schreiben, was sie diskutieren, was sie reden, was sie über Traurigkeit. Es verstärkt nur deine Traurigkeit. Lies die Psalmen. Der Herr ist mein Hirte. Und ob ich schon wanderte im finstern Höllental, ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stab und dein Stecken trösten mich. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer und ewiglich. Halleluja. Und Teufel, rutscht mir den Buckel runter. Ja, das darfst du sagen. Du musst nicht verzweifeln. Und muss auch nicht die Offenbarung lesen, die ganzen schrecklichen Kapitel. Lies das erste Kapitel von der Offenbarung, wie Johannes Jesus begegnet. Er sieht den Herrn, er schaut dem Herrn im Angesicht und es begeistert, fällt ohnmächtig zu Füßen Jesu. Mein Herr, mein Gott, mein Heiland. Und dann, wenn du Jesus gesehen hast, Jesus erlebt hast, die meisten haben Jesus nicht erlebt, die haben nur was von Jesus gehört, die haben sich nur mal die Hand gestreckt für Jesus, aber sie haben Jesus, sind Jesus nicht begegnet, so wie dieser Johannes auf der Insel Patmos. Und hast, wenn du Jesus gesehen hast, dann kannst du die Hölle sehen, dann kannst du den Antichristen sehen, dann kannst du die Gemeinden, wie sie abfallen, die ganzen Gemeinden lau und träge werden, dann kannst du den Antichristen sehen, dann kannst du die Hure Babylon sehen, die Globalisierung sehen. Und im letzten Kapitel, Halleluja, dann liest du was Schönes. Dann liest du was Schönes. Und die Hütte Gottes wird bei den Menschen sein. Und da wird kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei sein. Du musst aus der Perspektive Gottes die Dinge sehen. Weißt, und genau ist unser Leben. Weißt du, das Erste und das Letzte. Und der Herr ist der Erste und der Letzte. Anfänger und Vollender. Und um das geht es, was dazwischen ist. Das ist der Antichrist, das ist der falsche Prophet, das ist, ja, der Teufel und vieles andere mehr. Und die Posaunen, die Gerichte, die Zornschalen, die wir da auslöffeln müssen. Ja, aber du, wenn du das begreifst, Gott hat mich gewollt und Gott wartet auf mich. Er wartet auf dich, bis du eines Tages bei ihm bist. Da wird kein Leid sein. Und er wird abwischen alle Tränen. Er hat genug Taschentücher, um dir alle deine Tränen zu trocknen. Ja. Proklamiere den Herrn in deinem Leben. Sag, ich mach weiter. Lieber Gott, du hast mir geholfen bis hierher. Bis hierher hast du mir geholfen, eben Ezer. Und ich mach weiter. Dein Denken ist die Hauptangriffsstelle für den Teufel. Dein Denken. Programmiere dein Denken. Dann wird dein Trauer und deine Niederlage, dein Elend, dein Leid ganz anders gestaltet werden. Und hier in meinem Kopf, in meinem Blechkasten, in meinem Hirn entscheidet alles. Soll ich dir sagen, warum Gott uns einen runden Kopf gegeben hat? Damit wir in jeder Richtung unser Denken ändern können. Ja, und die Niederlage verarbeiten, egal was ist, ob du Sieg oder Niederlage hast, du lebst weiter. Ob du, ja, mit den Klageweibern sympathisierst oder sie vertreibst, das Leben geht weiter. Und Jesus hat erst Wunder getan und den Menschen erst geholfen, als die Klageweiber vertrieben worden sind. Warum ist mir das passiert? Warum muss ich das alles leiden? Oh Gott, warum hast du uns rausgeführt? Warum bin ich Christ geworden? Wäre ich bloß nicht Christ geworden? Und so weiter. Und wie geht's den Gottlosen so gut? Verstehst du, und dann jammerst und klagst und schaust, je mehr du rumschaust in deine Umgebung, desto schlechter geht es dir. Guck mal, die fahren wieder schon einen Mercedes und wieder schon einen Cadillac oder was weiß ich, was die haben. Die haben sogar ein Flugzeug noch da. Ach, guck mal, wie geht's denn Gottlosen so gut? Und mir, ich habe nicht mal ein Fahrrad. Ja, verstehst du? Und mir, wie geht's mir so schlecht? Bis dass ich ging ins Heiligtum, so hat dieser Asaf und berichtet uns, bis ich ging in die Gegenwart Gottes, bis ich vor Gott stand und habe gesehen, was ist, sind die Gottlosen? Die Gottlosen sind wie Spreu, vom Winde verweht. Ja, treib die ganzen Klageweiber raus aus deinem Leben. Lass die Klage nicht zu, nimm sie gar nicht an. Es gibt sogar Gerichte, die nehmen die Klage gar nicht an und sagen, ja, das ist gar keine Klage, das ist nur Wischiwaschi. Die Klage wird nicht angenommen. Und du bist heute die Instanz Gottes. Nimm die Klage nicht an. Nimm die Trauer nicht an. Oder äußere gar nicht groß die Trauer. Klagen ruft nur die negativen Geister auf den Plan. Die Dämonen warten nur, bis du sagst, Angst oder was weiß ich, was für Namen du gibst, bis du diese Namen nennst. Du musst nur den Namen nennen und schon steht die Person leibhaftig vor dir, das Problem vor dir. Ruf nicht die Geister. Mit dem Jammergestrei und mit den Klagelauten und so weiter werden die Geister, die bösen negativen Geister aktiviert. Wir haben es in der Hand, ob wir es zulassen, dass Fleisch und Blut alles regiert und beherrscht. Ob wir rückwärts schauen oder vorwärts schauen, das zeigt uns, Gott zeigt uns, wie das Leben ist und sagt, lebe ein Leben. Ich habe es betrachtet, ich habe es alles gesehen, sagt Salomo. Und ich habe mich entschlossen, ich genieße mein Leben. Ich genieße mein Leben. Und zwar voll aus vollen Zügen. Ich schaue vorwärts. Na, das nützt auch nichts. Ich schaue auf den Herrn. Und meine Bibel sagt, die auf den Herrn schauen, die kriegen neue Kraft. Nicht nur vorwärts schauen, sondern ich schaue auf den Herrn. Nicht, dass du in die Zukunft nur blickst, Weißt du, Zukunft ist auch nichts Gescheites oft. Ich denke nur, ich habe einen Skandal mal gehabt. Ich habe den Leuten geschrieben, weil ich nicht an Horoskope glaube. Und Horoskope ist ein Unfug und so weiter. Und ja, dass alles nur Blödsinn ist. Horoskopfaschist ist alles nur Wahrsagerei und Teufelszeug. So einen Artikel habe ich mal in der Stuttgarter Zeitung geschrieben. Und einfach das Thema behandelt. Okkultismus ist alles Spinnerei. Nur nebenbei, dann schreibt mich eine Frau an und sagt, ja, ich habe es erlebt und weiß, das stimmt und so weiter. Das mag stimmen, dass manches vielleicht wahr ist, weil man das Leben so berechnet und weil man sieht. Und dann habe ich in Florida einen Bericht gelesen, auch hat mir jemand diesen Bericht geschickt. Da wäre eine Frau gewesen, ihr Todestag wurde von dieser Wahrsagerin vorausgesagt, sie wird dann und dann sterben. Und sie ist an dem Tag gestorben auch. Soll ich nicht sagen, was sie gemacht hat? Die hat sich eingeschlossen im Zimmer. Sie wollte sich einen Tag ohne dem Tod zu begegnen überleben. Und irgendwie klopft jemand an der Tür. Die fällt rückwärts, bricht sich das Genick, ist tot. Oder bei meiner Frau ist es passiert, hier, als wir hier nach Berlin kamen, da guckt jemand, eine Wahrsagerin, die laufen auf der Straße, die Zigeuner, Entschuldigung, dass ich Zigeuner sage, aber die arbeiten so oft mit Wahrsagerei, packt ihre Hand und guckt und sagt, Frau, ihr Leben hört mit 28 auf, mit 28 Jahren. Und sie kommt nach Hause, ist was die Frau da gesagt hat und erzählt hat, ihr Leben würde mit 28 aufhören. Ich habe gesagt, Heidi, wir glauben nicht an solchen Unfug, an solchen Unsinn. Selbst wenn es wahr wäre, dass mein Leben mit 28 aufhört, aber das Leben hat nicht mit 28 aufgehört, sie ist 70 geworden. Verstehst? Und von wegen, weißt du, der Teufel möchte einem Angst jagen und viele sterben aus Angst vor der Angst. Erlaube die Dinge nicht, dass sie in deinem Leben passieren. Deshalb lest keine Wahrsagerei, lest keine Horoskope und lass dich auch nicht viel prophezeien. Weißt du, ich lasse mich auch von diesen ganzen Weibern, diese prophezeien, nichts, gib nichts drauf. Verstehst du, diese Leute, ich halte nicht von diesen Leuten. Eine Frau, eine Wahrsagerin, sogar eine Christin kommt und sagt, dein Junge, mein Sohn, einer meiner Söhne, dein Junge wird vom Glauben abfallen, der wird in Sünde leben und so weiter. Ich habe gesagt, du, wir haben unsere Kinder Gott geweiht. Und wir haben unsere Kinder Gott geweiht. Und wir erlauben dem Teufel nicht, auch nicht einer Prophetie, dass, ja, der Herr wacht über dein Kind so weit. Nein, ich brauche gar nicht wissen, ob der Herr wacht oder nicht. Ich habe mein Kind dem Herrn geweiht und der Herr wird über meine Kinder wachen. Und die sind schon alle über 30 und leben und freuen sich bester Gesundheit. Und das ist keiner abgefallen. Aber natürlich haben Kinder Schwierigkeiten und Probleme. Und gerade dieser Junge hat Probleme mit Drogen gehabt zeitlang. Aber Gott hat durchgebracht. Wir wissen, Gebet ist eine Macht. Wir können beten und wir müssen nichts dem Teufel überlassen. Aber diese Spinnerei und Wahrsagerei, hör damit auf. Erlaub dir diese Dinge nicht in deinem Leben. Auch nicht von irgendwelchen Propheten, die durch die Lande reisen. Was weiß ich, was für Mist alles zusammengeweissagt wird. Beschwer dich nicht unnötig, denn jeder Tag hat seine eigene Plage. Geister sind Gedanken. Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. Oh ja, mit 28 hört mein Leben auf. Verstehst? Und die Frau ist 70 geworden. Lass dich nicht von diesen Mächten kontrollieren und beherrschen. Geister sind Gäste. Wenn wir sie rufen, wenn wir sie erwähnen, ja, ob es gut oder schlecht. Wir haben das Wort Gottes und wir halten uns an das Wort Gottes. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Und diesen Weg gehen wir. Und Gott sagt und mit Psalm 91, ich werde nicht sterben, sondern ich werde die Taten des Herrn verkündigen. Ist nicht gesagt, wo? Hier auf der Erde vielleicht hast du keine Möglichkeit, die Taten des Herrn zu verkündigen. Aber im Himmel wirst du auf dem Podest stehen und sagen, Leute, schaut, was der Herr alles gemacht hat. Ich war elend, ich war krank, ich war traurig, ich war depressiv, ich musste durch die Hölle gehen. An mir riecht man noch den Feuergeruch, aber ich habe das alles durch die Gnade Gottes überlebt. Und wir werden im Himmel Lob und Preis ernten. Wir sollen hier leben. Wir sollten keine Angst haben vor dem Leben. Wir sollen das Leben gestalten, denn dann haben wir im Himmel was zu erzählen. Halleluja. Wie der gute, liebe Vater uns durchgetragen hat. Durch wie viel Not hat dich der gnädige Gott durchgeführt? Kopf hoch. Sei nicht phlegmatisch. Ja, werde nicht träge. Dein Gehirn bestimmt es, was mit deinem Leben passiert. Wenn du etwas nicht willst, keine 10 Pferde bringen dich wohin. Und fang an, positiv zu denken, auch wenn du traurig bist. Was heißt in der Bibel? Wenn jemand traurig ist, der soll Psalmen lesen. Der soll Lieder singen. Der soll, und selbst wenn er das nicht kann, der soll singen und spielen dem Herrn in ihrem Herzen, in seinem Herzen. Ja, und er sollte sogar in Sprachen singen. Paulus sagt, ich kann im Sinn singen und ich kann im Geist singen, in Sprachen. Die meisten Leute, die den Heiligen Geist ablehnen, die können weder in Sprachen reden, noch in Sprachen singen. Ich singe oft in Sprachen. Weißt du, oft weiß ich nicht, wie die Lieder heißen, aber ich kann die Melodie, verstehst du, und dann singe ich die Melodie in Sprachen. Lob und Dank. Und selbst wenn das Lallen ist, und kleine Kinder, wir sollen werden wie die Kinder. Schau dir so kleine Babys an. Ein Kind, so ein Baby, träumt 100 Mal am Tag. Wie viele Träume hast du in deinem Leben? Und das Baby lächelt. Ist das nicht süß, verstehst du? Es lächelt. Die Kinder sind dem Himmel noch ganz nah. Wenn du Trauergeist überwinden willst, du musst dem Himmel etwas näher kommen. Nicht irgendwie von Ferne dem Herrn folgen. Wenn du dem Herrn Jesus von Ferne folgst, ich sag dir, da passiert das Gleiche, was bei Petrus passiert ist. Er folgte dem Herrn von Ferne. Er wollte sehen, was dem Herrn Jesus passiert. Dann ist er im Hof des hohen Priesters. Und da kommt ein Mädel vorbei und sagt, du warst auch mit Jesus. Und dann verleugnet er den Herrn Jesus sogar 3 Mal hintereinander. Wärmt ihn nicht am fremden Feuer. Komm in der Gegenwart Gottes. Menschen, ja, die zu Jesus gebracht worden sind, die sind frei geworden von allen möglichen unreinen Geistern. Und was sind unreine Geister? Das sind Geister, die einen kontrollieren, die einen beherrschen, die einen bedrücken, die einen traurig machen. Die spielen alle in Moll. Der Teufel spielt in Moll. Weißt du, was das heißt? Wenn du ein bisschen von der Musik verstehst, richtige Musik, die Militärmusik wird nie im Moll gesetzt. Militärmusik wird immer in Dur gesetzt. Dann marschiert man. In Moll kannst du nicht marschieren, verstehst du? Da ist alles schön gesetzt, aber die Stimmung, das Herz macht nicht mit. Dir geht so, wie es deiner Seele geht. Sorg, dass es deiner Seele gut geht. Sing nicht Lieder in Moll. Und viele heute moderne Anbetungslieder, Entschuldigung, dass ich sage, sind in Moll gesetzt. Verstehst? Himmel hoch jauchzen, aber zu tun, betrübt sind die Leute. Wie überwinde ich meine Traurigkeit? Verlass diese unreinen Geister, diese Dämonen, die haben ihre Behausung verlassen. Die waren mal Geister, Engel, die in der Gegenwart Gottes standen. Ein Drittel der Engel ist abgefallen, dem Teufel nachgelaufen. Und die sind traurig. Diese Dämonen suchen irgendwo Behausung. Und wenn sie nur einen finden, der ein bisschen in Moll singt, gleich schnappen sie den. Ich gehe mit dir. Darf ich mit dir mitgehen? Ich bin dein Freund oder Freundin. Diese Geister klingen zwar sehr fromm, sie haben Mitleid mit dir und sie spielen Gott aus. Das ist der Teufel, der versucht dir Gott auszuspielen, deshalb macht er dich so traurig. Es sind Geister, die uns täuschen, so wie bei Jesus. Guck mal, dass der Kerl sich sogar bei Jesus ranwagt. Jesus, du hast doch Hunger. Dein Magen knurrt, das höre ich ja. Lass die Steine zu Brot werden. Da kommt so fromm, dieser Teufel. Und der will Jesus reinlegen, dass er die Steine selbst macht, denn nur er kann was sagen, dass es wird. Der Teufel kann nichts. Die Geister, die Dämonen können überhaupt nichts. Du brauchst keinen Respekt vor dem Teufel haben. Nicht einmal, dass du deinen Hut da vor ihm nimmst und grüßt. Die Geister haben nichts zu tun. Du musst zu den Steinen sprechen. Du musst vom Turm runterspringen. Du musst ihn anbeten, damit er Macht hat. Und wenn du ihn nicht anbetest, ihm keine Ehre erweist, wenn du ihm nicht mit ihm sprichst, mit ihm unterhältst, hat er überhaupt keine Macht in deinem Leben. Gib dem Argen keinen Raum, steht in der Bibel. Und Traurigkeit ist ein Arger, der über einen herfällt. Und der Teufel versucht Zugang über deinen Kopf in dein Herz zu bekommen. Er versucht deinen Willen zu manipulieren. Sogar bei Jesus. Und er sagt, nein, ich will, Vater, dein Wille geschehe. Und er geht weiter im Garten Gethsemane. Du kannst nichts dafür, das hat Martin Luther wahrscheinlich gesagt, aber weiß ich auch nicht, ich war nicht dabei. Hat er gesagt, du kannst nichts dafür, dass Vögel über deinen Kopf fliegen. Du kannst nichts dafür, aber du kannst etwas dafür, dass Vögel Nester auf deinen Kopf bauen. Dass sie sich in deine Gedanken einnisten. Da kannst du was dafür. Du musst sie abwehren. Ich bin in Dänemark, in Aarhus, ganz oben im Norden, in Dänemark, und es war irgendwie so Frühlingszeit. Plötzlich springt ein Vogel mir auf den Kopf und zupft mir meine Haare raus. Da braucht er einen Haarfiss für sein Vogelnest. Weißt du, und ganz schnell knall ich den Vogel runter. Weißt du, aber so frech ist auch der Teufel manchmal. Der meldet sich gar nicht an. Der macht im Sturzflug schon, schnappt dir was, reißt dir was vom Kopf raus, versucht. Und so, der Teufel kann Gedanken nicht lesen, aber er kann Gedanken einpflanzen. Ja, das kann er. Und
Erlaube nicht, dass er ein Nest dir auf dem Kopf baut. Mit deinem aktiven Willen kannst du sie verscheuchen. Oh, so ein schöner Vögelchen. Ach ja, da kann noch ein paar mehr Herrchen kriegen, wenn er will. So sind dumme Christen. Sag, ich will Gott lieben, ich will mich freuen, ich will singen, ich will Gott anbeten, ich will Gott preisen, ich will Jesus dienen, ich will das Reich Gottes bauen. Ja, und wäre kein Verräter Jesu Christi. Trauer kommt immer aus dem Kopf ins Herz. Und wenn dein Herz erschüttert ist von irgendwas, egal was, da ist jemand gestorben. Und viele Menschen, die sich nicht richtig von einem Menschen verabschieden. Als meine Frau heimging, ich war die Nacht bei ihr und habe ihre Hand gehalten. Und wir haben angefangen, 2 Uhr nachts, ich löse mich. Und dann habe ich gesagt, Heidi, ich bete, ich sage dir, und du kannst mit deinen Lippen, mit dem Kopf nicken oder was auch immer ist, wenn du einverstanden bist, dass wir uns von einer gelöst haben, von dem gelöst, von den negativen Erfahrungen gelöst, von dem gelöst, von dem gelöst, von dem gelöst. Und am Schluss, ich wusste gar nicht, von was ich noch mich lösen sollte. Und dann sage ich, Heidi, du musst dich auch von mir lösen. Und ich muss mich von dir lösen. Und dann hat sie nur noch genickt, dass wir uns einander, voneinander lösen. Wie heißt es in der Bibel? Bis dass der Tod euch scheidet. Und wir sind ja auseinandergegangen, in Liebe, eine Kerze noch angezündet, als ich dann nach Hause ging. Ja, und kein Trauergesang gemacht. Ich wusste, es ist beim Heiland, das hat mir leid getan. Ja, ich hätte gerne noch sie behalten, aber keinen kannst du behalten, darfst nicht einmal behalten. Und sie musste mich loslassen, denn sie geht zum Vater, zum Heiland, zum Erlöser. Weißt du, bei vielen Menschen ist das Gottesbild falsch gewickelt. Und dann wird sie immer erschüttert. Der hat meinen Mann weggenommen, der hat meine Frau weggenommen, der hat meine Kinder weggenommen. Ja. Und dann kommt der Teufel und sagt, guck mal, das ist kein liebender Vater. Das ist ein Schleimer. Da erzählen sie, Gott ist die Liebe, verstehst du? Und er macht solche Dummheiten. Man betet, ja, und dann sagst du, ich will gar nicht mehr, ich bin so erschüttert. Gebrauche deine Autorität. Wir leben für Gott und wir sterben für Gott. Und mehr nicht. Ja, und das Rest ist, so wie erstes Kapitel in der Offenbarung, das letzte Kapitel in der Offenbarung, das ist alles das Leben, das spielt sich das Leben hier ab. Das ist unsere Zeit. Und unsere Zeit hat Gott uns gegeben. Gott hat uns Autorität gegeben. Er hat uns seinen Willen überlassen. Er hat uns Vollmachten gegeben. Wir sollen auf Schlangen und Skorpione treten, sie verscheuchen. Er gab dir alle möglichen Fähigkeiten, gebrauch sie. Was kannst du? Mach dir die Erde untertan. Und dann hast du seinen Segen. Denn die Erde ist gesegnet. Selbst die Wüste ist gesegnet. Ja, mach die Erde untertan. Er hat dir Verheißungen gegeben. Ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Natürlich spüre ich nicht, wo ist er denn? Da sehe ich nur die Decke, die Wolken, den Himmel, aber sonst sehe ich nichts. Ja, aber er hat versprochen. Wenn du durchs Wasser gehst, wirst du nicht ertrinken. Wenn du durch Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen. Du wirst überall überleben, mach weiter. Und er hat dir zugestimmt, du bist in meine Hände gezeichnet und niemand und nichts kann dich aus meiner Hand reißen. Wenn du das weißt, mach weiter. Und das liegt an uns, wenn wir das nicht wissen. Vergewissere dich, studiere die Bibel. Die meisten Christen sind an irgendeinen Herrgott gläubig, aber sie kennen ihre Bibel nicht. Sie kennen das Wort Gottes nicht. Sie gehen kaum in die Kirche, höchstens Weihnachten, höchstens mal Ostern dann nachher noch. Verstehst du? Aber sonst gehen sie nicht in die Kirche. Hör Gottes Wort, das ist unsere Aktion. Deshalb werbe ich wie verrückt und wie wahnsinnig, möchte ich fast sagen. Höre Gottes Wort. Menschen sollen Gottes Wort hören. Und wenn sie Gottes Wort hören, da kommt der Glaube, da kommt der Trost, da kommt die Gnade, da kommt all das, was du brauchst in deinem Leben. Höre Gottes Wort. Wir haben, unsere ganze Glaubenskrisen sind Hörkrisen. Mit dem Hören begann die Sünde und mit dem Hören geht die Sünde wieder, wenn wir wieder anfangen, Gottes Wort zu hören. Wenn das eine ja nicht geschieht, dann fallen wir Gott ab, wir sagen Gott ab. Ja, hör auf, nach deinem Verstand zu leben, nach deinem Gefühl zu leben. Gott will, dass wir schöpferisch sind, dass wir schöpferisch sprechen, nicht auf Engel warten. Du bist der Engel. Ich habe euch vom Hufnagel erzählt schon die Geschichte. Die kennt ihr bestimmt auswendig. Aber ich erzähle es für manche, die es noch nicht gehört haben. Da hält ein gottloser Spötter, ich glaube Hegel war es, der hier diesen Vortrag in der Uni gehalten hat, Berlin-Mitte. Und der Hufnagel war ein Sachse, hat nichts gehabt, so was zu tun, war ein Grobschmied, stark gewachsen und mächtig so in als Form. Und dann sitzt er hinten und der Professor hält den Vortrag und will beweisen, dass es keinen Gott gibt. Und er beweist es, dass es keinen Gott gibt mit seinen Argumenten, mit allem, was er da sagt. Und so weiter. Und dann sagt er, und wenn es einen Gott gibt, wenn es einen Gott gibt, dann soll er einen Engel mir schicken und mir eine Ohrfeige geben. Über das, was ich hier alles so erzählt und wie ich Gott gelästert habe. Dann steht unser Hufnagel nach vorne mit seinen Bratzen, so Schmiedhände, geht nach vorne und wischt eins dem Professor, gibt eine Ohrfeige, einen schönen Gruß vom lieben Gott. Er schickt für solche Menschen wie ihn keine Engel, das kann auch der Hufnagel erledigen. Und zack, und er lag auf dem Boden, der Professor. Und alle haben gelacht. Weißt du, wir müssen die Engel sein, die die Arbeit Gottes erledigen. Wenn wir schweigen, werden die Steine schreien, meine Lieben, in aller Liebe. Du hast ein Problem, stimm mit Gott überein, sei schöpferisch, ruf den Herrn in der Not an und er sagt, ich will dich erretten. Und plötzlich siehst du ein Licht und ja, plötzlich hilft dir Herr. Und David Livingstone hat eine Geschichte erzählt, in Afrika, als Afrika Mensch, er ist von einem Löwen angefallen gewesen und der Löwe hat schon seine Bratzen auf seine Brust schon gelegt und hat bei der Predigt dann hier in England, also die Predigt gehalten, sein Hemd aufgemacht, sieht er diese Bratzen, sieht diese Krassen von diesem Löwen, der Löwe hätte mich gefressen, ich habe nur gesagt, Herr, hilf! Und der konnte nur ein Stoßgebet zum Himmel schicken und weiß, was da passiert, plötzlich fällt ein Schuss, der Löwe erschreckt sich und haut ab. Und David Livingstone lebt. Weißt du darfst dich nicht aufgeben. Du musst in Notzeiten nur ein Gebet sprechen, das hört der liebe Gott. Herr, hilf! Da musst du keinen Roman dem lieben Heiland erzählen, kein Krimi und irgendwelche Abhandlung oder Predigt halten. Herr, hilf! Und schon fällt irgendwo ein Schuss oder irgendwas anderes passiert. Wir sollen das tun, was er uns sagt, was du in deinem tiefsten Inneren empfindest. Das sollst du ausrufen. Es ist vollbracht. Jetzt kann ich nach Hause gehen. So, wir sollen nur das tun, nicht mehr und nicht weniger. Die meisten Leute wissen nicht, was Gott sagt. Und bei Jesus heißt es, was er euch sagt, das tut. Dann kannst du Wasser wieder in Wein verwandeln. Dann kannst du dich wieder freuen. Dann kannst du wieder lachen. Dann kann die Hochzeit weitergehen. Und das war das Wort Gottes. Soll Wunder vollbringen. Und die Wunder passieren, wenn du es richtig anwendest. Ja. Hast du schon ein Kochbuch zu Hause? Und wenn du so ein Kochbuch hast, da heißt es, nehmen Sie das, nehmen Sie das, nehmen Sie das, ein Löffelchen das, ein paar Tropfen von dem, und dann rühren Sie schön durcheinander, oder was weiß ich was, und so weiter. Dann funktioniert, dann hast du eine Mahlzeit. Und genauso ist das Wort Gottes nichts anderes als eine Anweisung zum Leben. Wie gestalte ich mein Leben? Gott gestaltet nicht mein Leben. Gott kommt nicht an meinen Kopf, an meinen Herd, und rührt da rum, und was weiß ich, und dann Hokus Pokus, und dann wird was. Ich muss es tun. Wenn wir niemand haben, wenn wir niemand anerkennen, wenn wir mit niemand sprechen, wenn wir keine Beziehung haben, ja, Herr, was würdest du tun? Wir dürfen fragen, wenn wir keine Bibel zur Hand haben, zu schnell, und die Bibel vielleicht nicht kennen. Sprich mit Gott, hör seine Stimme. Und Gott hat in dieser Welt alles bereitgestellt und er hat keinen Zutritt in dieser Welt. Der Teufel ist Herr auf diesem Planeten Erde. Er hat das Sagen. Aber du solltest nicht auf den hören, sondern auf Gott, was er gesagt hat über die Erde, bevor er der Herr wurde. Du bist das Sprachrohr Gottes jetzt hier in dieser Welt. Du bist Gottes verlängerter Arm. Gott funktioniert in dieser Welt. Hör mir gut zu. Und das ist, wie werde ich mit Trauer fertig? Gott funktioniert in dieser Welt nur durch dich und mich, durch die Gläubigen. Ja? Gott funktioniert in dieser Welt, indem wir seine Gesetze anwenden, und zwar richtig anwenden, so wie wir die Gravitationskraft haben. Wenn wir die Gravitationskraft richtig anwenden, wir erreichen Unmögliches. Seit Newton das entdeckt hat, dann bauen wir vieles ja wieder auf. Verstehst du, was Jahrhunderte verschüttet waren, was wir gar nicht mehr wussten, aber plötzlich erkennst du Dinge, weil du die Wahrheit erkennst. Und die Wahrheit ist, was uns frei macht. Nicht Gott macht uns frei, die Wahrheit macht uns frei. Von der Lüge, vom Schwindel, von der Gaunerei, von falscher Ernährung und so weiter. Was er uns lehrt, das sollen wir tun. Gott zeigt uns. Und Gott hat mir auch gezeigt, und als ich hier nach Berlin kam, und wir haben keinen richtigen Raum gehabt, wir wussten gar nicht, wo wir uns versammeln sollen. Und dann sagt der Herr zu mir ein prophetisches Wort: Mach aus deinen Problemen Projekte. Verstehst du? Und dann habe ich gesagt: Was soll das heißen? Dann habe ich den Eindruck gehabt, ich soll eine Kirche kaufen. Diese Kirche, die neue Nazareth-Kirche. Und dann bin ich dreiviertel Jahre um die Kirche rumgefahren. Die Kirche war nicht zu verkaufen. Der Senat wollte es absolut nicht verkaufen. Und ich wusste, Gott hat mir diese Kirche gezeigt, das wird mal Bethaus werden. Und das gleiche, ähnlich habe ich in Stuttgart erlebt. Ich war in London und sah das Haus, wo Wesley mal gepredigt hatte, oder wo die Christen sich versammelt haben. Das Haus hat mir so gefallen. Das sehe ich. Das war die Druckerei von der Kanzler der Zeitung. Und dann habe ich einen Bruder noch mitgenommen und habe gesagt: Bruder Otto, das wäre doch was Schönes, können wir 3 Stockwerke, da können wir ein schönes Gemeindezentrum bauen und so weiter. Und dann steht er da, und es war echter Pfingstler, hebt die Hände hoch und: Vater, du siehst, was der Bruder Matthäus möchte, der möchte, dass aus diesem Haus ein Bethaus wird, gib ihm dieses Haus im Namen Jesu. Und die Fenster gehen überall auf, da haben 2 Verrückte stehen im Hof. Aber wir haben das Haus nach kurzer Zeit genommen, weißt du, und gekauft, und nicht gekauft, gemietet. Und ja, wir haben jahrelang dort Versammlung gehabt. Ich habe sogar im Haus gewohnt oben. Es war eine fantastische Zeit. Daimlerstraße 44, wenn du nach Stuttgart fährst, schau dir mal das Haus an. Heute ist das Blaues Kreuz drin in diesem Haus. Und die sind drin wie Abraham, wie Lazarus in Abrahams Schoß. Nimm ein das Land im Glauben. Sei nicht ängstlich, sei nicht verzagt. Und wie heißt es in der Bibel? Worauf sich euer Fuß setzen wird, das Land gehört euch. Sei nicht kleinkariert, spießbürgerlich. Wenn du Gottes Wesen verstehst, wie Gott funktioniert. Adam hat einen großen Fehler gemacht, er hat eigenmächtig gehandelt. Und das war nichts. Ja, Gott hat 2 Bäume im Garten Eden gepflanzt, von allen Bäumen darfst du essen, aber von diesen beiden Bäumen darfst du jetzt noch nicht essen. Ja, er konnte nicht abwarten, bis Gott es ihm erlaubte, von diesen 2 verbotenen Bäumen zu essen. Durch Jesus essen wir von diesen beiden Bäumen. Vom Baum der Erkenntnis und vom Baum des Lebens. Aber Jesus war noch nicht gekommen. Die Verheißung war noch nicht erfüllt. Deshalb hat Gott gesagt, jetzt noch nicht. Und genau müsst ihr die Zeit Gottes achten. Alles hat seine Zeit. Jetzt noch nicht. Damals war die Zeit noch nicht reif. Der Mensch war selbst noch nicht reif. Er hat sich selbst bedient. Und das ist das Problem, wenn wir anfangen, sich selbst zu bedienen, ohne Gottes Auftrag, ohne Gottes Befehl, ohne Gottes Anweisung. Du kannst alles. Eure Zeit ist immer, sagt der Herr Jesus, aber meine Zeit ist noch nicht gekommen. Umgang mit Trauer ist mein Thema. Wie baut man Trauer ab? Zuerst mal musst du ganzen Altlasten abtragen, bevor du einen Neubau beginnst. Nur nebenbei. Du musst abtragen. Alles, was da war in deinem Leben, vergiss es. Bring nur das Kreuz. Bekenne es Jesus Christus und sag: Herr, das war nichts und das war nichts und das war nicht. Gott flickt nicht. Gott schafft immer was Neues, ihr Lieben. Neuer Wein in neue Schläuche, so steht in meiner Bibel. Und Gott will durch uns neue Prozesse auslösen, zuerst mal abtragen und dann baust was. Trauergeister sind Mächte von gestern. Es mag sogar gut gewesen sein, es mag sogar vom Herrn gewesen sein, aber die Zeit ist abgelaufen, die Sache ist weitergegangen. Und diese unreinen Geister, die waren mal gut. Die waren mal Engel, die haben mal Gott gelobt, die waren zur Ehre Gottes da, aber jetzt, ja, die Zeit ist vorbei. Die Kirche ist vorbei. Die kann ich abhaken. Und die kann ich abhaken. Und das kann ich abhaken. Ich kann so viel abhaken. Und das ist nämlich, wie löse ich mich von Trauergeistern? Ich hake es einfach ab. Ich lege es zu den Akten. Oder trage im Keller. Und dann räume ich mit der Zeit den Keller aus. Mein Unterbewusstsein, was es auch immer ist. Was macht man mit einem Baum, wo ein Baum dürre, trockene Äste hat? Und in diesen Ästen ist kein Leben mehr drin. Die muss man absägen. Und warten, bis ein großer Sturm kommt, dass es alles runterhaut. Diese Zweige trugen vielleicht mal gute Früchte. Die waren schön saftig, aber die sind jetzt vorbei. Sie waren mal grün. Und in unserem Leben gab es so viele Dinge, die waren mal gut. Und hängt nicht an diese trockenen Ästen. Säg sie ab. Sie sind jetzt nutzlos. Die nehmen nur Platz jetzt weg. Die stören dich. Das verschandeln den ganzen Baum. Wenn du anguckst, ja, da ist ein trockener Ast und da ist ein trockener Zweig und da ist ein trockener Zweig. Diese Zweige müssen abgesägt werden. Trenn dich davon, löse davon. Entferne sie aus deinem Leben. Brich diese Äste ab. Diese bedauernswerte Äste, die dich behindern und dein Leben verschandeln. Du könntest ganz was anderes sein. Umgang mit Trauer ist mein Thema hier. Alles, was außerhalb des Baumes ja, passiert, was zum Baum nicht mehr passt und so weiter, das ist nicht mehr im Willen Gottes, muss abgesägt werden. Und deshalb spricht auch die Bibel von Beschneidung. Weißt du, das muss weg. Diese wilden Triebe müssen weg. Auch die gehören nicht in unserem Leben. Auch davon müssen wir uns da lösen von bestimmten Dingen. Ich denke, ich muss es unbedingt. Nein, du musst gar nichts. Wie habe ich gelesen? Wenn du Essen und Trinken hast, lass es dir gut gehen. Und noch ein Dach über dem Kopf. Lass es gut gehen. Stimme mit Gott überein. Und immer wenn du mit Gott nicht übereinstimmst, kommt Traurigkeit, ein Geist der Traurigkeit, ein Geist der Depression. Was hat Jesus einmal gesagt? Lass die Toten doch ihre Toten begraben. Komm und folge mir nach. Löse dich von dem toten Holz. Von diesem, allem was abgestorben ist. Lass das. Es ist Feuer bestimmt. Die Pharisäer pflegten ihre jüdische Tradition. Und wer unglücklich war, das waren die Pharisäer. Ja, da sollte ein junger Bruder einen Prediger abholen vom Zug irgendwo in Süddeutschland. Aber er hat kein Bild gehabt, er wusste nicht, wie dieser Prediger aussieht und hat keine Vorstellung gehabt. Und dann guckte die Leute, die so rauskommen aus dem Zug, das könnte vielleicht sein, der könnte es sein und der könnte es sein. Und alle sind rausgegangen, da war nur noch ein Mann, der noch am Bahnhof stand. Das war ein älterer Herr, dunkel gekleidet, eine Aktentasche unterm Arm und war etwas gekrümmt. Dann sagt, sind Sie der Pastor, der heute bei uns predigen sollte, den ich abholen sollte? Sagte, wie kommen Sie, dass ich Pastor wäre? Ich bin kein Pastor. Aber sagt sie, sie sehen so aus wie ein Pastor. Sie gebückt und so weiter. Und sie halten da ihren Magen. Sie halten ihren Magen. Was ist mit ihnen los? Er sagt, ich habe Bauchschmerzen. Verstehst du? Aber so kann es gehen, dass man den Falschen anspricht, den Falschen ruft. Und die Pharisäer waren solche, ja, falsche 50er. Den Alten ist gesagt, aber Jesus sagt, ich sag's euch, ich verkündige euch was Neues. Neuer Wein in neue Schläuche, damit das Fest wieder weitergeht. Tu etwas. Tu etwas, was den Willen Gottes in deinem Leben befördert, weiterbringt. Seelische und egoistische Gebete, jetzt will ich noch ein paar Kleinigkeiten sagen, sind abgestorbene Äste. Sie haben in deinem Leben nichts zu suchen. Wir haben eine liebe Schwester in unserer Gemeinde gehabt, einer von den ersten, die ich überhaupt in der Gemeinde hatte, die habe ich irgendwo hier im Konferenzzentrum kennengelernt, als wir dort eine Veranstaltung hatten. Und die war eine der ersten. Aber die hat eine dumme Angewohnheit. Ich habe ihr oft gesagt, Christa, bet nicht mit den Leuten auf der Straße. Sie wollte allen Leuten die Hände auflegen, die Leute segnen. Und habe gesagt, lass das. Denn wenn du die Hände auflegst, du ziehst was ab von diesen Leuten. Und als ich sie kennenlernte, sie war eine dort fitte Frau, schöne Frau, die konnte tanzen, die wollte Tänzerin mal werden, hat sogar Tanzschule besucht, war wirklich eine tolle Frau. Und als sie dann mit diesem blöden Zeug anfing, für alle Leute zu beten, Herr, mach die Gefangenen frei, da habe ich gesagt, Schwester, und wir hatten da einen Gast, und der hat sich so aufgeregt, dass die da so dummes Zeug betet, mach die Gefangenen frei, stell mal vor, wenn die Leute aus dem Gefängnis kommen, die ganzen Verbrecher, was ist dann bei uns auf der Straße los? Also, ich habe gesagt, muss richtig beten, wenn du schon betest, bete richtig. Aber das Problem, was bei ihr war, ist, sie hatte, hast du ein Problem? Darf ich mit dir beten? Gleich die Hände aufgelegt und mit dir gebetet. Auf der Straße, Kudamm hier, mit den ganzen Leuten auf dem Kudamm, die hat er bald alle durchgebetet. Und weißt du, was mit der Frau passiert ist? Sie ist kränker und kränker und kränker und kränker. Die konnte am Schluss nicht mal richtig stehen mehr. Was? Leg niemand zu schnell die Hände auf. Steht's in der Bibel. Da hat das was auf sich. Und ich will hier diese seelischen Gebete noch ganz kurz streifen. Wie wird man traurig? Wenn du anfängst für traurige Leute, ja, zu beten. Du darfst für sie beten. Herr, berühre sie. Aber eigentlich sollen sie selber beten. Und nicht, dass du betest. Du musst sie anleiten. Schwester oder Bruder, bete jetzt für deine Not. Schrei zum Herrn. Schütte dein Herz vor dem Herrn aus. Das ist, was die Bibel lehrt. In der Bibel lesen wir nicht mehr, nicht irgendwo, dass wir für Trauernde beten sollen. Nein, die Trauernden sollen singen. Die sollen die Bibel lesen. Die sollen Psalmen zitieren. Die sollen was von sich aus tun. Denn ich kann für andere nichts tun. Kann nur der Herrgott tun. Und wenn die Leute Gott nicht anrufen, kann Gott bei ihnen überhaupt nichts tun. So, diese egoistischen, seelischen Gebete noch. Weißt du, das ist eine Sünde. Die Leute denken, ich bin reicher, ich bin reifer, ich kann da was tun. Du kannst gar nichts tun. Wir sind alles von der Gnade Gottes abhängig. Und wenn du dich was einbildest, dass du was tun kannst, du kriegst den Geist, der in dieser Person war, kriegst du wieder zurück. Gehe vor deine eigene Haustüre, Und dich geht der andere nichts an. Du kannst dem anderen nur sagen, Schwester, ich kenne den. Lass uns zusammen beten zum Herrn. Verstehst du? Lass uns zusammen zum Herrn gehen. Ja, jeder Einzelne steht oder fällt, so steht er oder fällt seinem Herrn. Du betest manchmal und du weißt gar nicht, was Gottes Weg mit der Person ist. Was der Wille Gottes mit dieser Person ist. Kümmere dich vielmehr um dich selbst und lass nicht ja, diese dunklen Mächte, dass sie über dich kommen, dass sie dich niederreißen, niederdrücken. Tu etwas, ja, das dir Traurigkeit verscheucht in deinem Leben. Versuche nicht, besser zu sein wie die anderen. Und versuche nicht, mit anderen zu vergleichen. Wie oft denkst du, oh Gott, ich bin so froh, dass ich nicht so bin wie der oder die. Und da haben wir schon die Probleme. Du sollst nicht richten. Ja. Und mit welchem Maß wir messen, mit dem Maß werden wir gemessen. Ich denke nur an den Pharisäer wieder. Lieber Gott, ich danke dir. Ja, und er dankt Gott für alles, was er tun kann. Und lieber Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner da unten. Und der ging nicht gerechtfertigt vom Tempel, aber der Zöllner, als der in sich schlug, Gott sei mir Sünder gnädig, du weißt nicht, wie der andere zu Gott steht. Und das geht dich auch gar nichts an. Du bist nicht sein Richter. Gott allein ist der Richter der anderen Menschen. Du rufst, wenn du bestimmte Dinge nennst, und deshalb ist auch so wichtig, sei vorsichtig in der Seelsorge. Du kannst den Leuten nur zeigen, Jesus als Wegweiser, kannst auf Jesus hinweisen. Aber du solltest den Leuten keine Vorschriften machen. Das kann nur der Heilige Geist und das Wort Gottes denen machen. Und in der Predigt kann das verkündigt werden. Aber auch in der Predigt ist es so pauschal. Dann kannst du annehmen und kannst ablehnen und kannst sagen, danke, das ist nichts für mich. Das war für jemand anders. Der Teufel ist ein schlauer Fuchs. Er zeigt dir die Not der anderen Leute. Ja, und du nimmst an der Not der anderen Leute so teil und du identifizierst dich. Du kriegst sogar selbst die Geschwüre, womöglich. Ja, so passiert es. Da sind zwei Juden, die gehen die Straße entlang und die unterhalten sich. Warum ist der Teufel bei der Sintflut nicht ersoffen? Ja, und eigentlich Gott hat die Welt gereinigt, verstehst du? Die Welt sollte gereinigt werden. Warum? Wie kam der Teufel? Wie hat der Teufel die Sintflut überlebt? So diskutieren die zwei Juden. Und dann sagt er, ja, steht auch im Talmud drin. Dann sagt der eine Jude zum anderen, weißt du, da hat der Noah den Esel in die Arche reinbringen wollen. Und er hat sich so stur gestellt, der hat sich widerstanden. Und der Noah gibt so einen Klaps auf den Hin. Du alter Teufel, geh in die Arche. Und so hat der Teufel die Arche überlebt. Du alter Teufel, was du sagst, das passiert. Über die Macht der Worte ist heute eine Abhandlung. Verstehst du, alter Teufel, geh in die Arche. Wir sollen nichts Negatives, nichts Unreines über unsere Lippen kommen lassen. So einfach geht es. Lukas Kapitel 6, Vers 37. Verurteile nicht und richte nicht und so weiter, auf dass du nicht gerichtet werdest. Und vergib, so gut du kannst. Und das ist, du handelst dir so ein Virus ein, wenn du nicht vergibst. Und dann Lukas Kapitel 6, Vers 38. Denn mit dem Maß, mit dem du misst, wirst du selbst gemessen. Und es ist sehr gefährlich, wenn wir den Willen Gottes nicht annehmen. Jeder Mensch geht seinen Weg. Jeder Mensch leidet für sich. Jeder Mensch muss eines Tages selbst allein, ohne Advokat, Rechtsanwalt vor Gott stehen. Du kannst auf 1000 Fragen keine Antwort geben. Und deshalb steht auch in der Bibel immer wieder, werdet nicht teilhaftig fremder Sünden. Traurigkeit ist es, weil du vielleicht dich irgendwo, so wie diese liebe Christa, ständig für alle Leute rumgebetet hat. Die hat es nur eingehandelt. Da kriegst du so schnell Läuse und Flöhe, wenn die das auch haben. Wäre nicht teilhaftig fremder Fehler, fremder Lebensart, fremdes Glaubens, fremde Einstellung. Ja, du verstümmerst dich selbst, wenn du zu viel dich in andere Probleme reinmischst und die Nase reinsteckst. Du sollst in Frieden Gottes leben. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Du kannst der anderen sagen, bet, ruf du mein. Du kannst nur empfehlen. Machen muss der andere selber. Vorbeten, du kannst vorbeten, aber nachbeten müssen die Leute selbst. Gott führt jeden anders. Gott hat für jeden Menschen einen anderen Plan. Du kannst für andere nicht die Hand ins Feuer legen. Du weißt gar nicht, was der andere für Probleme hat. Ja. Jeder lebt und stirbt für sich selber. Du kannst nur loslassen. Jeder lebt und stirbt sich selber. Oft kommt Traurigkeit über einen, weil man sich mit irgendjemand identifiziert, mit jemand sympathisiert, in jemand verliebt ist. Ja, wir ziehen diese Mächte an. Das ist ein religiöser Geist, vor allem ganz besonders bei Christen, hier in dieser letzten Zeit, in der wir leben. Nächstenliebe, Nächstenliebe, Nächstenliebe. Weißt du, das ist Blödsinn, die Nächstenliebe. Es gibt keine Nächstenliebe als solches, was die Leute hier in den Kirchen hin und her verkündigen. Das ist Affenliebe, aber keine Nächstenliebe. Weißt du, was Nächstenliebe ist? Du sollst Gott lieben. Über alles in der Welt. Und dann deinen Nächsten wie dich selbst. Wie dich selbst. Die meisten können sich selbst nicht mal lieben. Und ich möchte euch hier sagen, diese ganzen Affenliebe, diese ganzen Nächstenliebe, was so propagiert wird. Paulus eiferte für Gott im Unverstand, ganz schnell. Verfolgte und zerstörte die Urgemeinde. Und er dachte, ganz ehrlich, ich eifere für Gott. Ich kämpfe für die Sache des Herrn, des Allmächtigen Gottes, für Moses und das Gesetz. Und weißt du, was er gemacht hat? Er diente dem Teufel, der liebe Paulus. Er diente dem Teufel, belästigte und tötete sogar viele Gläubige, zerstörte eine lebendige Gemeinde in Jerusalem. Er war aber in seinem Herzen so überzeugt, ich mache den Willen Gottes, ich mache das Richtige. Das sind die bösen Christen, die damit ihrem Jesus kommen und die ganze Welt auf den Kopf stellen. Ja, die sind von der Wahrheit abgekommen. Und zuerst, ja, hat er sie verjagt und verfolgt und so weiter, bis ihm Jesus auf der Straße nach Damaskus begegnete und sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und er plötzlich merkte, ich kämpfe gegen die Wahrheit. Welche Qual muss der Kerl da durchgestanden haben in Damaskus? Er wollte nicht mehr essen, er wollte nur noch sterben. Er war so gegen Gott, hatte plötzlich gemerkt, er ist blind geworden, war traurig. Woher kommt die Geisterdepression? Er aß nicht und trank nicht. Verstehst du? Er war so ergriffen. Dieser Jesus, ich habe gegen Gott gearbeitet. Sein Kummer muss unermesslich gewesen sein. Paulus bereute das alles. Dann sagte ich, achte alles für kurz, was da vorher war. Lieber Gott, vergib mir, vergib mir, vergib mir. Das ist die Traurigkeit. Reue bewirkt Traurigkeit, entsteht durch Traurigkeit. Ich bin den Weg gegangen, es war alles Mist und war alles Unsinn. Und jetzt passiert etwas. Der konnte sein Problem selber nicht lösen, bis der Bruder Ananias kam, der von Gott einen Auftrag gehabt hat. Lieber Bruder Saul, der Herr, der dir unterwegs erschienen ist, der ist auch mir begegnet. Der hat mich überredet, dass ich zu dir komme und dir die Hände auflege und dich sehend mache. Du bist ein auserwähltes Werkzeug Gottes, auch wenn du verrückt warst bisher und am falschen Weg gegangen bist, auf dem falschen Dampfer gesessen bist. Ja? Und bringt die Botschaft, Geschwister, und das ist so wichtig, du sitzt vielleicht in der Traurigkeit und du weißt weder ein noch aus, da muss jemand kommen, der für dich einen Auftrag hat, der die Botschaft Gottes für dein persönliches Leben hat, der dich aus diesem Tief rausholt. Du kommst selber nicht raus, kannst dich an die Haare hochziehen, so viel du willst. Und das, was Paulus, dieser Saul, dieser Pharisäer, sein Beten hat ihm nicht geholfen. Gewiss hat zu Gott geschrien in seiner Not. Wenn du traurig bist, elend bist und so weiter, hilft Beten und Fasten nichts. Hör mir gut zu, ich bin Pastor. Und ich sage zu was Freches. Du brauchst einen Ananias, der dir das Evangelium bringt, der vom Heiligen Geist geleitet ist, der eigentlich gar nicht zu dir kommen wollte, aber der ist von Gott überredet worden. Geh zu diesem Knülch da und bring ihm die Botschaft, die ich dir sage. Die Freunde Hiobs konnten Hiob nicht helfen. Der Mann, der war nicht so tröstend, der lag und kratzte sich an seine Wunden. Bis das, weißt du, vielleicht, wenn du niemand hast, wenn du diese Predigten nicht hörst, von mir hier im Internet oder wo auch immer, wenn du diese Predigten nicht hörst, aber du kannst das machen, was der Hiob gemacht hat. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und plötzlich kam der Geist Gottes wieder da. Und plötzlich kam die Kraft Gottes wieder in seinem Leben. Dann, du musst an sich selbst aufrappeln und du musst selbst dann mit Gott reden in deiner Not. Deshalb das Schreien zum Herrn. Und ich kann mir vorstellen, dass Saul von Tarsus hat auch dort geschrien. Du brauchst das Rema und das Logos, dass du wieder auf die Beine kommst. Das ist die einzige Möglichkeit, dass deine Wunden wieder heilen, dass du deine Frustrationen wieder loswirst. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Gottes Wort befreit dich von falscher Opferrolle. Ich muss leiden. Ach, durch viel Trübsal müssen wir ins Reich Gottes gehen. Nein, du musst nicht leiden. Jesus hat für dich gelitten, er hat schon alles bezahlt. Löse dich von diesen ganzen negativen Gefühlen. Und selbst wenn du durch die Tiefen gehst, der Herr gibt dir tagtäglich neue Kraft, dass du aufstehst und weiter rennst und nicht müde wirst. Das ist, was die Bibel lehrt. Gottes Wort befreit uns von diesen ganzen negativen Gefühlen, von der ganzen fleischlichen, seelischen Gebeten. Ja, diese fleischlichen Gebeten, mach das Herr bei dem und so weiter. Guck mal, der hat das und das. Das ist alles Hexerei und Zauberei. Gott soll uns erlösen, denn Gott straft jeden Hexer und jeden Zauberer. Er befreit dich von geistiger Verwirrung, von den ganzen Ohnmachtsgefühlen, die dich angreifen, die deinen Frieden stören. Das sind alles unreine Geister. Alle Trauer dieser Welt ist vergänglich. Gott wird abwischen uns die Tränen von unseren Augen. Ich warne dich. Ja, vertraue dem Herrn, dass der Herr das gut macht. Du kannst nicht mehr gut machen. Andere können das nicht mehr gut machen. Ja, du brauchst eine Hilfe vom Herrn. Selbst wenn die Probleme noch so groß sind, Gott ist größer als dein Problem. Halleluja. Ein Gott, unser Gott ist ein Gott, der alles kann. Wie gehe ich mit Trauer, mit Schwierigkeiten um? Ja, du musst vielleicht dein Leben anfangen zu kontrollieren. Heute Abend, bevor ich wegfuhr, habe ich noch diesen Impuls bekommen, das soll ich sagen, weiß niemand nicht warum. Bestelle dein Haus. Ja, regle selbst, überlass nicht dem Zufall. Bestelle dein Haus. Gott sagt, wie wir das tun müssen. Er gibt uns das Rezept, die Formel. Er sagt, so macht man das. Menschen durchleben manchmal traurige Dinge. Bestelle dein Haus. Lass in dein Haus niemand rein, der nicht reingehört. Oft haben Menschen ja keinen Gott, vertrauen Gott nicht. Schütte dein Herz vor dem Herrn aus. Ich will nur ganz schnell sagen, tu was, das musst du tun. Und geh nicht zum Seelsorger, dass er dir die Würmer aus der Nase ziehen. Verstehst? Die ziehen nur die Würmer. Und dann sagen sie, du glaubst zu wenig, du betest zu wenig, du machst das zu wenig, du opferst zu wenig, du, ach, was weiß ich, was die Leute alle erzählen. Deine Vorfahren, da wird die ganze Sippe, die ganze Familie aufgestellt. Opa war Freimaurer und der Onkel war Zauberer und Satanist. Was weiß ich, was die Leute dann erzählen. Ja, schließ deine Tür zu, red mit Gott allein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von deinen Augen. Ein Bibelwort noch zum Schluss, Psalm 42, Vers 5. David gab den Depressionen keinen Raum. Er war verzweifelt, er hat gekämpft. Ja, er hat Not gehabt in seinem Leben. Und er beschloss, ich werde nicht mich nach meinen Gefühlen richten. Er lobte Gott, er pries Gott und sagt, Herr, auch wenn es mir dreckig geht, ich vertraue dir. Ich gehe mit dir. Nimm dir Zeit. Ja, und durchschreite und bewältige dieses Höllental, dieses Tal der Todesschatten. Vor dir ist nicht das Ende, sondern ein Neuanfang. Fang ganz neu an. Der Teufel will dir schaden. Er will das Gute von deinem Leben abwenden. Halleluja. Herr, auch wenn ich traurig bin, bedrückt bin, Kummer habe, Herr, ich vertraue dir trotzdem. Und ich möchte einfach anderen Geschwistern Mut machen, dass sie sich auch dir anvertrauen, mit dir gehen, durch dick und dünn. Und ich glaube, dass alles, was in meinem Leben geschieht, nach Römer 8, 28, alles wird zum Besten dienen. Auch die Traurigkeit, die ich vielleicht jetzt im Augenblick durchmache. Du wirst mein Schicksal wenden, wie du bei den vielen anderen Leuten das Schicksal in ihrem Leben gewendet hast. Danke, Herr Jesus. Amen.